Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In München gelten seit heute verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen, eine Maskenpflicht an bestimmten Orten in der Innenstadt sowie Einschränkungen bei privaten Treffen und Feiern. Die Regelungen sind zunächst eine Woche in Kraft. Auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, denkt angesichts steigender Infektionszahlen über schärfere Maßnahmen nach. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 2.143 neue Corona-Infektionen in Deutschland. Damit wurden zum dritten Mal innerhalb einer Woche mehr als 2.000 Fälle am Tag erfasst.
Die Maskenpflicht in weiten Teilen der Münchner Altstadt soll zunächst 7 Tage gelten. Bei Verstößen droht von heute an ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Zudem gelten strengere Regeln bei privaten Treffen und im öffentlichen Raum. Die Polizei will über die Maskenpflicht zunächst nur informieren und deeskalieren. Allerdings
bei uneinsichtigen oder auch beharrlichen Verweigerern werden wir diese Verstöße anzeigen. Es geht hier um wirklich wichtige Regelungen des Infektionsschutzes.
Dingolfing, 90 Kilometer nordöstlich von München. Der Landkreis weist den bundesweit zweithöchsten 7-Tage-Inzidenzwert auf. Nach vielen Infektionen rund um den BMW-Standort gelten deshalb von morgen an zahlreiche Einschränkungen. Unter anderem für Treffen im öffentlichen und im privaten Rahmen sowie für Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen. Am höchsten ist der 7-Tage-Inzidenzwert im westfälischen Hamm. Hier verschärften die Behörden nach einem rasanten Anstieg der Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen. Künftig müssen in ganz Nordrhein-Westfalen unter anderem private Feiern in öffentlichen Räumen mit mehr als 50 Menschen beim zuständigen Ordnungsamt angemeldet werden. Angesichts steigender Ansteckungszahlen gerät die Corona-Warn-App in die Kritik. Sie sei derzeit keine große Unterstützung bei der schnellen Bekämpfung von Ausbrüchen, so die Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst.
Weil so ist es im Moment so, dass die Daten vom Labor in die App eingespeist werden und vom Labor ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Und es gibt keinerlei Austausch zwischen beiden Systemen, sodass das eigentlich doppelte Arbeit im Moment verursacht.
Wegen steigender Corona-Infektionen könnten auch andere Städte ihre Regeln verschärfen. So geht Berlins regierender Bürgermeister Müller davon aus, dass es in der Hauptstadt Einschränkungen bei Feiern im öffentlichen Raum geben werde. Möglich seien auch Alkoholverbote, ähnlich wie in München. Eine Maskenpflicht im Freien schließt der regierende Bürgermeister derzeit für Berlin aber aus.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in vielen Ländern Europas an und damit auch die Zahl der von der Bundesregierung ausgewiesenen Risikogebiete. Vor nicht notwendigen touristischen Reisen dorthin wird gewarnt. Das betrifft seit gestern unter anderem Dublin, Kopenhagen und Lissabon, aber auch weitere Teile von Tschechien, Frankreich und Österreich. Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich auf Corona testen lassen und zunächst in Quarantäne bleiben. Budapest gehört bereits seit einigen Tagen zu den Risikogebieten. Dort tritt der FC Bayern München heute im Finale des Supercups an.
Ungarn kämpft mit stark steigenden Covid-19-Infektionszahlen, vor allem Budapest. Für die Hauptstadt gibt es vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung. Trotzdem findet hier am Abend das Supercup-Finale zwischen Bayern München und dem FC Sevilla statt. Die Stadtverwaltung hält das für unverantwortlich. Wenn das schief geht, müssen unsere Regierung, der Fußballverband und die UEFA dafür gerade stehen. Mit Menschen sollte man nicht experimentieren. Der ungarische Fußballverband will zusammen mit der UEFA die Rückkehr von Zuschauern bei europäischen Spielen durchsetzen. Wenn Fans die Sicherheitsmaßnahmen ernst nehmen, ist es sicherer, das Spiel im Stadion zu schauen, als in München oder Sevilla in der Kneipe. Nicht jeder sieht das so optimistisch. Die Warnung:
Wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir da nicht sozusagen eine zusätzliche Gefahr haben, eine Art Fußball-Ischgl riskieren.
Die UEFA spricht aber von einem sicheren Pilotprojekt. Sie wissen, wir sind eine transparente Organisation. Und nicht wir entscheiden am Ende, ob Zuschauer ins Stadion dürfen. Das macht die jeweilige Regierung. 15.000 Zuschauer werden heute erwartet, darunter etwa 1.000 aus München. Bedenken hat hier keiner und auch keine Angst vor Quarantäne.
Irgendwo muss man ja mal raus. Ne? Und ich denke, wir müssen alle mit Corona leben, auch in den nächsten Jahren.
Alexander Fischer wird nicht dabei sein, obwohl er ein begeisterter Bayern-Fan ist.
gerade ein Spiel, bei dem Zuschauer aus verschiedenen Ländern anreisen, das birgt zusätzliche Risiken auf der Anreise im Flugzeug oder im Zug. Eine Absage wäre die einzig vernünftige Lösung gewesen.
Das Risiko? Wohl groß. Wie groß es tatsächlich gewesen ist, wird sich an der Entwicklung der Infektionszahlen zeigen.
Zu den neuen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes finden Sie ausführliche Informationen auf tagesschau.de. Nach dem Skandal um rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt es weitere Verdachtsfälle. Innenminister Reul erstattete dem Landtagsinnenausschuss in Düsseldorf heute darüber Bericht. SPD und Grüne forderten danach erneut eine unabhängige wissenschaftliche Studie zu dem Thema. Reul lehnt dies weiter ab. Er erklärte, dass die Polizei in NRW kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus habe.
Der Bericht, den Innenminister Reul dem Innenausschuss vorlegt, hat es in sich. Er beinhaltet alle Verdachtsfälle rechtsextremistischer Gesinnung seit 2017, die bisher in Untersuchungen aufgetaucht sind. Insgesamt 100 Verdachtsfälle bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Dazu kommen 4 im Innenministerium. Für die Opposition ein Alarmsignal.
Aus meiner Sicht hätte das Ministerium viel eher handeln müssen. Also warum erst jetzt? Ich finde, es ist zu spät passiert und das werfe ich dem Minister auch so vor.
Auslöser waren Chats der Essener Polizei, in denen Hitlerbilder, Hakenkreuze und rechte Hetze auftauchten. Jetzt wird gegen 8 Beamte ermittelt, weil sie der Reichsbürgerideologie nahestehen sollen. Und es zeige sich, dass ich das Problem nicht allein auf die Polizei in Essen konzentriere, meint die Opposition. Deswegen fordert auch die SPD immer vehementer eine wissenschaftliche Studie, in der die strukturelle Problematik untersucht werden soll.
Ich frage mich, was hatte der Innenminister zu befürchten bei einer Studie? Der letzte Satz, ich glaube, nach einer Studie ist man auch noch nie dümmer geworden. Deshalb verstehen wir nicht, warum er diese Studie nicht haben möchte.
Doch der Minister lässt sich weiterhin nicht darauf ein.
Ich glaube nicht, dass es eine Studie gibt, die das ganze Problem löst, sondern ich glaube, dass wir mehrere unterschiedliche Ansätze und Informationen brauchen. Dazu können auch wissenschaftliche Gänze beitragen. Und die werden wir dann auch nutzen, wenn wir sie brauchen, für bestimmte Fragen.
Reul setzt auf Aufklärung. Er ruft die rund 50.000 Beamten bei der Polizei auf, rechtsextremistische Umtriebe von Kollegen zu melden.
Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Chef des militärischen Abschirmdienstes Gramm in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Ministerin würdigte in einer Mitteilung die von Gramm eingeleiteten Reformen im Kampf gegen rechtsextremistische Tendenzen in der Bundeswehr. Sie verwies darauf, dass aber zusätzliche Anstrengungen erforderlich seien und dass dies auch personell sichtbar werden müsse. In den vergangenen Monaten hatte es im Bundestag Kritik an der Aufklärungsarbeit des MAD gegeben.
Das Landgericht Dresden hat 3 Neonazis der sogenannten Freien Kameradschaft Dresden verurteilt. Die Rechtsextremisten hatten 2015 und 2016 Flüchtlingsunterkünfte angegriffen, zusammen mit anderen Neonazis randaliert und auf rechten Kundgebungen Polizisten attackiert. Gegen 2 der Männer wurden Haftstrafen von 4,5 und 3,5 Jahren verhängt. Ein dritter wurde zu 2 Jahren auf Bewährung sowie einer Geldstrafe verurteilt. Den Richtern zufolge sei ihnen klar gewesen, dass die 2015 gegründete Kameradschaft eine kriminelle Vereinigung war.
Jahrzehnte nach dem Ende der Militärdiktatur in Brasilien wird Volkswagen Opfer des Regimes entschädigen. Ein entsprechender Vergleich wurde von der Bundesstaatsanwaltschaft in Sao Paulo und VW unterzeichnet. Vorgesehen sind Zahlungen von etwa 5,5 Millionen Euro. VW soll in der Diktatur mit dem Regime zusammengearbeitet haben. Eine Studie hatte ergeben, dass der Werkschutz oppositionelle Beschäftigte überwachte und so Verhaftungen erleichterte.
Mit dieser Unterschrift endet ein jahrelanger Streit. Die Mitglieder des Verbands der Opfer von VW erhalten Entschädigungen. Mehr als 40 Jahre nach den Diktaturverbrechen in Brasilien. Es ist ein historischer Tag für uns VW-Arbeiter und für ganz Brasilien. Es könnte sogar Symbolkraft haben für andere Unternehmen hier im Land. Recherchen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung haben gezeigt, am VW-Standort Sao Paulo wurden in den 60er und 70er Jahren Diktaturgegner an die Geheimpolizei übergeben. Der Werkschutz lieferte VW-Mitarbeiter den Militärs aus, die sie dann folterten. Jetzt hat Volkswagen die Verantwortung übernommen und zahlt einmalig Entschädigungen in Höhe von insgesamt 5,5 Millionen Euro.
Wir erkennen das Leid der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Die Hälfte der Summe geht daher an die Heinrich-Plagge-Assoziation, die der Zusammenschluss der betroffenen Mitarbeiter und deren Nachkommen.
Ein wichtiges Zeichen für Brasilien, das derzeit vom selbsterklärten Diktaturanhänger Jair Bolsonaro regiert wird. Menschenrechtler hoffen auf eine Signalwirkung. Wenn VW jetzt Entschädigungen zahlt, kann es sein, dass andere Unternehmen in Brasilien dies dann auch tun. Es ist also ein positives Beispiel. Für einige Ex-VW-Mitarbeiter kommt jedoch die Hilfe zu spät. 8 Opfer sind bereits verstorben.
Eine umstrittene Justizentscheidung zu einem Polizeieinsatz hat in den USA neue gewalttätige Proteste gegen Rassismus ausgelöst. Dabei wurden in Louisville in Kentucky 2 Polizisten angeschossen. Zuvor hatte die Justiz des Bundesstaates entschieden, wegen des Todes der Afroamerikanerin Breonna Taylor keine Anklage gegen 3 Beamte zu erheben. Taylor war bei einer Wohnungsdurchsuchung im März erschossen worden. Die Polizisten hätten sich selbst verteidigt, wurde die Entscheidung begründet.
Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben Beschäftigte von Bund und Kommunen ihre Warnstreiks fortgesetzt. Hier in Berlin gingen die Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindertagesstätten oder der Polizei auf die Straße. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.
Die katholische Kirche will den Opfern sexuellen Missbrauchs künftig Einmalzahlungen von bis zu 50.000 Euro zukommen lassen. Die Bischöfe verständigten sich bei ihrer Herbstvollversammlung auf ein einheitliches Verfahren. Danach soll ein unabhängiges Gremium aus Fachleuten über die Zahlungen im Einzelfall entscheiden. Mit Kritik reagierte die Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Sie hatte weitaus mehr Schmerzensgeld gefordert.
Man habe sich bei der angedachten Entschädigungsleistung für Missbrauchsopfer an den von Gerichten üblicherweise zugesprochenen Schmerzensgeldzahlungen orientiert, so Bischof Betzing heute auf der Abschlusspressekonferenz in Fulda. Dabei habe man den Rahmen großzügig ausgelegt.
Das bedeutet, dass wir auch in der Verfahrensordnung den Referenzpunkt des oberen Bereichs von Leistungen in vergleichbaren Fällen ansetzen und damit einen Leistungsrahmen bis zu 50.000 Euro setzen werden.
Ganz und gar nicht großzügig finden Opferverbände das Angebot der Bischofskonferenz. Sie hatten im Vorfeld bis zu 400.000 Euro pro Fall gefordert, wie auch unabhängige Gutachten als Entschädigung für jahrzehntelangen Missbrauch. Dass man jetzt die bisher angebotene Anerkennungszahlung auf 50.000 Euro erhöhe, reiche nicht.
Wobei es ist letztlich nur eine aufgemotzte Anerkennungszahlung. Sie verweigern nach wie vor eine Entschädigung. Und diese Debatte werden wir jetzt führen.
Nicht die einzige Debatte, die den Bischöfen droht. Ein Gutachten belastet den Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Er soll in seinem damaligen Amt als Generalvikar Missbrauchsfälle vertuscht haben. Die Einigung auf die Entschädigungszahlung ist also nur ein Teil der Aufarbeitung.
Christine Strobel rückt im nächsten Jahr an die Spitze der ARD-Programmdirektion. Das haben die Intendantinnen und Intendanten beschlossen. Die Chefin der ARD-Spielfilmtochter De Ghetto folgt dem langjährigen Programmdirektor Volker Herris, der Ende April 2021 vorzeitig aufhört. Die 49-jährige Juristin wird in ihrer neuen Funktion das erste deutsche Fernsehen sowie die ARD-Mediathek verantworten und hat den Vorsitz in der Videoprogrammkonferenz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. September.
Eine umfangreiche Tiefdruckzone bringt uns teilweise ergiebigen Dauerregen. Für den Süden Deutschlands bestehen entsprechende Unwetterwarnungen. Heute Nacht fällt erst im Süden, dann auch im Osten kräftiger Regen, dazu auch einzelne Gewitter. Auch im übrigen Land zeitweise nass, hier und da mit Blitz und Donner. Morgen im Osten und Südosten ergiebiger Regen, sonst einzelne Schauer oder Gewitter. Vor allem im Westen und Nordwesten zeigt sich gelegentlich auch die Sonne. Heute Nacht meist zweistellige Werte im westlichen und südlichen Bergland, allerdings deutlich kühler. Morgen überall unter 20, an den Alpen sogar unter 10 Grad. Ähnliches Wetter auch am Samstag, dazu windig und die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1000 Meter. An diesem feucht-kühlen und unbeständigen Wetter ändert sich in den folgenden Tagen wenig.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr gehen der Frage nach, was tun gegen steigende Corona-Zahlen. Pina Atalay im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Und Trump oder Biden? Für wen entscheiden sich die Latinos bei der US-Wahl? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.